Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM. Es ist 16 Uhr, heute Nachmittag auf der 102,6. Die Plattform, wie immer, Montag bis Freitag, Donnerstag bis Donnerstag. Mein Name ist Michael Trost und heute sprechen wir hier in der Plattform über ein Thema, das uns irgendwo ja im Sinne auch immer wieder begegnet, begleitet. Es geht um das Thema Eine Welt und dazu ist bei mir im Studio die Regionalpromotorin von Eine Welt hier in Ulm und das ist die Simone Stiemann. Simone, ganz herzlich wieder willkommen hier bei der Plattform. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo, ich freue mich, Michael.
Wir haben schon mal vor einer gewissen Zeitsendung gemacht, darum sage ich, wieder da bist. Aber ja, heute ein bisschen mit einem anderen Schwerpunkt.
Richtig, genau. Letztes Jahr haben wir ja so ein bisschen darüber gesprochen. Da habe ich meine Stelle pünktlich zu Corona begonnen am 1. April. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was kann so alles auch in einer Zeit, in der Vernetzung nicht in Präsenz möglich ist, passieren und was kann ich tun in dieser Arbeit. Und heute sind wir tatsächlich ja auch da, um ein bisschen zurückzuschauen, aber auch um aktuelle Themen zu besprechen. Und da gibt es einige, also die hoffentlich heute ein bisschen näher beleuchtet werden von uns.
Bevor wir einsteigen, wie wir es immer hier so in der Plattform machen, das wissen unsere geneigten Hörer schon, machen wir immer so kurz die Vorstellrunde am Anfang, damit alle die Hörer, die jetzt mit dem Namen Simone Stiemann noch nicht so viel anfangen können, auch wissen, wer denn die Simone ist. Insofern erzähl doch mal ganz kurz ein klein bisschen zu dir, so die wichtigen, ja, sag mal, Sachen, wo du denkst, dass die Hörer vorab einfach über dich Bescheid wissen sollten.
Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Nein, letztendlich ist es so, beruflich betrachtet, ich bin Diplompädagogin. Das heißt, ich habe außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung studiert und bin dann aber erstmal in die Wirtschaft gegangen, habe im Bereich Software in der Branche ziemlich lange Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Und aber immer auch ein Faible für interkulturelle und entwicklungspolitische Themen gehabt. Und dann hatte ich die Chance, zum einen an der Ulmer Volkshochschule, die eben auch Träger meiner Stelle ist, kann ich ja vielleicht später noch was dazu sagen, da hatte ich die Chance, als interkulturelle Trainerin zum einen erst das Lernhaus selbst zu absolvieren und dann auch als Dozentin mit anzubieten. Da gibt es an der Frauenakademie ein ganz tolles Programm, das sich interkulturelles und transkulturelles und interreligiöses Lernhaus der Frauen und ermöglicht Frauen in einer einjährigen Zusammenarbeit eine Qualifizierungsmaßnahme als Kulturmittlerin. Und da wird man in Tandems beziehungsweise 8 internationale Frauen und 8 Frauen aus der Region, aus Deutschland, gemeinsam methodisch und auch in Beziehungsarbeit auf das Thema interkulturelle Arbeit vorbereitet. Und da bin ich an die Volkshochschule gekommen und das war auch ganz wunderbar, weil ich dann in der Frauenakademie eben als Dozentin und dann auch letztes Jahr, als die Stelle ausgeschrieben wurde, zur Eine Welt Regionalpromotorin, ich dann an der Volkshochschule weitermachen konnte.
Vielleicht zu dem Begriff oder zur Eine Welt, da steht ja ein Verein auch irgendwo dahinter, der, glaube ich, hier in Ulm auch mal gegründet wurde von deinen Vorgängern, zumindest 2 Personen, die du vielleicht auch nennen kannst. Vielleicht für alle, die nicht so genau wissen, was Eine Welt ist, sag da
sehr,
ein
sehr
paar
gerne.
Worte dazu.
Genau. Also ich hatte ja schon angedeutet, die Stelle ist an der Ulmer Volkshochschule verortet. Also die Ulmer Volkshochschule ist mein Träger. Das ist aber unter anderem dem Lothar Heusohn und meiner Vorgängerin Kirsten Tretter zu verdanken, die dieses Programm, das ist ein bundesweites Programm, und dieses Programm für Ulm an die Volkshochschule als Träger auch geholt haben. Und in diesem Rahmen ist auch eine Initiative entwickelt worden und gegründet worden. Das ist das Ulmer Netz für eine andere Welt. Das hast du bestimmt auch jetzt damit gemeint. Und ja. Gute an diesem Ulmer Netz für eine andere Welt ist, dass es ein Dachverband ist, der alle Ulmer Initiativen oder viele Ulmer Initiativen, die sich für eine gerechte Welt einsetzen, bündelt und auch die Kräfte bündelt und letztendlich auch durch diese Vernetzung eine ganz andere öffentlichkeitswirksame Arbeit möglich macht. Mhm. Und diese beiden Teile, also weil wir jetzt immer über eine Welt sprechen, ist ganz wichtig, nochmal vielleicht auch zu betonen, warum das eine Welt heißt. Viele sind vielleicht noch eher mit dem Begriff dritte Welt bekannt. Und das ist etwas, was wir heutzutage so auch gar nicht mehr sehen. Wir wissen, dass alles, was ich auch hier in meiner Region, mein Handeln in meiner Region hat natürlich auch Auswirkungen auf die ganze Welt. Es gibt, da werden wir ja nachher noch drüber sprechen, Lieferketten, die sehr wohl zeigen, dass alles, was ich hier tue, eine Auswirkung im globalen Süden, so nennen wir das heute, also wir sind im globalen Norden, haben und umgekehrt. Und deswegen ist es eine globale Verantwortung und auch eine Welt, für die wir uns einsetzen, denn wir haben auch nur diese eine Welt.
Genau, damit bringen wir doch zum Ausdruck, dass die Welt sowieso alles miteinander verknüpft, abhängig ist und dass die Welt sich nicht aufteilen lässt im Sinne von die einen machen und die anderen machen das ganz anders, sondern ein Problem oder eine Not in der einen Welt wirkt sich auf andere aus, zum Beispiel, dass die Menschen fliehen oder wenn in einer Welt eine Pandemie austritt oder in einer sogenannten oder einem Bereich dieser Welt, schnappt es dann sehr schnell auch auf die ganze Welt über. Das heißt, dass wir eigentlich diesen globaleren Ansatz sehen müssen.
Richtig. Und ich denke, das haben wir jetzt auch im vergangenen Jahr ganz extrem spüren können. Und auch hier ist es ganz deutlich, dass gerade in Regionen, die davor schon benachteiligt waren, auch durch die Corona-Pandemie die Benachteiligung eindeutig noch weiter spürbar ist. Das ist ja dieses Brennglas, von dem wir immer wieder sprechen. Und das ist eben auch deutlich in einigen Punkten, wie eben wenn wir sehen bei diesen globalen Lieferketten, was sich da alles tut. Da werden wir ja, denke ich, noch ein bisschen darüber sprechen können.
Zu den Gruppen, wir haben zwar, glaube ich, vom halben Jahr auch schon mal kurz gesagt, aber vielleicht nennen wir mal kurz die Beteiligten, die hier in Ulm sich unter diesem, sagen wir mal, unter diesem Haus irgendwo alle irgendwo auch befinden und irgendwo auch integriert oder mitarbeiten, integriert sind. Sollen wir da kurz ein bisschen sagen, wer das ist? Weil ich glaube, das sind doch viele bekannte Gruppen auch und es gibt doch auch noch einen ganz guten Überblick.
Genau. Also zunächst ist es so, ich bin ja, bei mir ist das ja ein bundesweites Programm und ich bin jetzt im Land Baden-Württemberg. Das heißt also meine Promotorinnenstelle, der Name ist ein bisschen schwerfällig, heißt aber letztendlich, ich promote auch diese Idee der einen Welt und unterstütze die Engagierten in diesem Bereich. Das sind ja hauptsächlich Ehrenamtliche und zwar nicht erst seit heute und gestern, sondern wirklich auch zum Teil schon seit unglaublich vielen Jahren. Ulm hat eine sehr engagierte Zivilgesellschaft. Das sieht man auch jetzt zum Beispiel am Ulmer Weltladen, der dieses Jahr auch wieder 1975 gegründet wurde, ein wirklich tolles Jubiläum schon hat. Das heißt also zum Beispiel, der Ulmer Weltladen ist auch Mitglied im Ulmer Netz für eine andere Welt, so zum Beispiel auch der Radiosender, Free FM auf jeden Fall auch. Und andere wie inzwischen Fridays for Future engagieren sich mit. Das heißt, wir haben ja auch eine neue, junge Szene, die sich sehr einbringt für die globale Verantwortung, die wir hier auch regional leben. Dann haben wir FCLR, Divest Ulm, die Ulmer Volkshochschule ist auch Mitglied. Also letztendlich geht es auch darum, die Arbeit, die alle in unterschiedlichen Bereichen für die eine gerechte Welt bringen, dass wir diese zu diesem Gesamtbild zusammenfügen. Denn das ist es ja. Also eigentlich arbeiten alle in einem Bereich, haben sich ein bestimmtes Thema rausgesucht, aber immer unter diesem Aspekt, dass wir alle, wenn wir das gemeinsam betrachten, etwas verändern können. Und man kann sich eben aber nur einen kleinen Punkt herausnehmen. Und ich als eine Weltregionalpromotorin habe jetzt aber auch noch die gute Möglichkeit, dass ich durch dieses Programm, das wird unterstützt auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Das heißt, ich habe da auch Gelder im Hintergrund, um zum Beispiel Workshops anzubieten, Vernetzungsarbeit, kann Kooperationen eingehen, kann Kompetenzen mit aufbauen, dass Ehrenamtliche in dieser Arbeit eben noch erfolgreicher sein können. Und das ist eine, wie ich finde, sehr tolle Initiative, auch über Bundesmittel, die eben so gar nicht bekannt ist. Denn, das muss man auch sagen, es ist eben sehr wichtig, sowohl der Landes- als auch der Bundesregierung, dass zivilgesellschaftliches Engagement weiterhin bestehen kann und gefördert wird.
Ja, also auf jeden Fall viele engagierte Gruppen sind damit dran. Habt ihr dann auch regelmäßig irgendwie, jetzt vielleicht wahrscheinlich online, so eine Art Showfix oder einen Gedankenaustausch, wo euch abstimmt? Oder ist das mehr so, ein lockeres Beieinander, man tauscht sich bei Gelegenheit aus? Oder ist es schon so etabliert, dass ihr auch wirklich einfach einen festen Gedankenaustausch oder eine gewisse Abstimmung vornimmt zwischen diesen Gruppen? Oder wie locker oder wie fest ist die Verknüpfung, die ihr dann habt und auch über euch dann und ich auch mitgestaltet wird?
Ich habe jetzt, was mein Promotorenprogramm angeht, ein Austausch auf Landesebene und auf Bundesebene. Und das ist eine Bereicherung, weil ich das dann auch in diese Arbeit hier in Ulm mit reinbringen kann. Das Ulmer Netz zum Beispiel trifft sich dann auch in regelmäßigen Abständen, aber jetzt nicht ganz so häufig. Allerdings gibt es da dann auch eine Untergruppe zum Beispiel für Veranstaltungen oder für politische Positionierung. Denn das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass die Bereiche, die eine politische Aktivität erfordern, da auch trotz dieser Pause jetzt während Corona nicht liegen bleiben. Denn das ist ja umso wichtiger. Und da gibt es natürlich auch digitale Treffen inzwischen, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Und auch eine Aktivität, wir haben ja zum Beispiel als Ulmer Netz auch immer das Allerweltsfest stattfinden lassen. Und das musste ja letztes Jahr leider auch ausfallen. Dieses Jahr wird es in dieser Form natürlich auch nicht stattfinden können. Aber wir haben uns eine Alternative überlegt. Und das sind eben jetzt auch genau die Herausforderungen, zu sagen, natürlich können wir nicht unter den herkömmlichen Bedingungen arbeiten, aber es ist sehr wichtig, dass wir weiter präsent sind, weiter die Stimmen, denen Stimmen geben, die brauchen, und wie gesagt auch in die Öffentlichkeit gehen mit den dringlichen Punkten, die auch trotz Corona oder gerade deswegen bearbeitet werden müssen.
Ja, wenn man mehr zu euch wissen möchte, gibt es bestimmt auch irgendwo einen Social-Media-Auftritt oder eine Webseite, wo man auch mehr zu euch nachlesen, nachschauen kann?
Also es gibt die Ulmer Netz Webseite. Das ist www.ulmernetz.org. Und dann gibt es aber auch noch zum Beispiel zum Eine Welt Promotorenprogramm auf der Webseite des DEAB, das ist der Dachverband in Stuttgart, deab.de, Informationen zum Promotorenprogramm. Oder was ich noch an der Stelle sagen kann, es gibt eben auch immer wieder Workshops. Von daher einfach auch gerne mich direkt anschreiben. Ich habe eine ganz leicht zu merkende E-Mail-Adresse, einewelt@vh-ulm.de. Ich freue mich.
Den Job machst du jetzt ganz alleine. Also diese Steuerung als Regionalpromotorin, das ist bei dir, also das bist du allein oder hast du auch Gehilfen oder Assistenz oder in irgendeiner Form jemand, der dann auch irgendwo Unterstützung irgendwo leistet oder?
Nee, das ist meine Stelle. Die Stelle übe ich alleine aus, die Position beziehungsweise die Arbeit. Das ist vielleicht auch ein kleiner, ich sage jetzt mal Knackpunkt, denn ich bin nicht nur für Ulm zuständig, sondern eigentlich auch, ich sage jetzt eigentlich, für die Regionen Ostalbkreis, Ostwürttemberg, Aalen, Landkreis Heidenheim und. Alb-Donau-Kreis, das ist alles in Zeiten von Corona nicht ganz so gut möglich, in Präsenz vor Ort zu sein. Aber ich bin ganz froh, dass wir digital die Möglichkeiten haben, und da sind auch wirklich ganz viele Dinge ins Digitale verlegt worden. Also die Szene, die zivilgesellschaftlichen Engagierten haben sich da wahnsinnig reingehängt, und da gibt es unglaublich viel tolle Formate, und eigentlich hat man inzwischen fast mehr zu tun als davor, weil jeden Abend Zoom und andere Meetings stattfinden. Meine Tochter weiß, ein Lied davon zu singen. Also es ist wirklich sehr, sehr viel gerade los. Und ich muss auch sagen, mich begeistert es auch. Denn das ist wirklich sehr motivierend zu sehen, dass gerade jetzt erst recht Leute sagen, und wir wollen etwas ändern, wir wollen dafür sorgen, dass wir die gute und gerechte Welt für alle auch wirklich realisieren können.
Du hast vor Fridays the Future angesprochen, die in dem Kontext dabei sind. Ich meine, momentan fokussiert sehr viel, sehr stark auf das Thema Klima. Fridays the Future haben dann natürlich sehr viel auch irgendwo ausgelöst oder bewirkt. Wirkt sich das so im Kontext auch deiner Arbeit dann auch aus, dass das Thema Klima sehr stark dann auch im Vordergrund getreten ist und Fridays the Future eben auch in eurem Umfeld dabei sind?
Ja, also ich freue mich sehr, dass ich mit den Fridays auch gut zusammenarbeiten kann. Insofern, also dass wir uns da wirklich auch informieren. Es gibt eine große Transparenz. Wir laden uns gegenseitig ein zu verschiedenen Vernetzungstreffen und so weiter. Und ich muss an der Stelle auch sagen, das Thema Klima ist ja nicht nur, ich sag nur Klima, sondern wir reden ja hier über Klimagerechtigkeit. Und wo Gerechtigkeit ins Spiel kommt, sehen wir eben, dass gerade hier das Globale mitzudenken ist. Und gerade diese Folgen von Migration, beziehungsweise Migration ist eine Folge der Klimaungerechtigkeit. Wir leben ja auf Kosten anderer, wenn wir hier die Probleme, die wir vor Ort nicht lösen können, verlagern. Und von daher ist das ein ganz wichtiges Thema. Aber ich finde gerade bei den Fridays das auch sehr spannend zu sehen, dass die Bewegung zwar vom Klimathema nur ursprünglich ausgegangen ist, aber tatsächlich begriffen wurde als komplexes Thema, dass wir hier alles an, es hat genauso viel zu tun mit sozialer Gerechtigkeit, mit unseren Themen wie Arbeitsrechte, Menschenrechte und so weiter. Also von daher finde ich das gerade ein gutes Beispiel zu sagen, das reduzieren wir jetzt nicht nur auf das Klima.
Und Energiewende und Nachhaltigkeit und so weiter, also im Kontext dessen, auch was wir hier so im Rahmen so einer Reihe Aktionär Plus so sind letztes hatten, ist ja irgendwo alles ein sehr enger Zusammenhang und thematisch. Der eine hat vielleicht ein bisschen einen Schwerpunkt auf dem einen, der andere auf dem anderen, aber man erkennt ja und sieht ja, dass die Themen auch irgendwo alle zusammengehören.
Und gerade, das ist auch wirklich das Schöne, dass diese Gruppen alle miteinander das auch sehen. Ja. Also und das finde ich jetzt in Ulm auch sehr schön, denn die Transparenz und die Kooperationsbereitschaft innerhalb der Gruppen ist hier auch sehr groß. Also die kann ich jetzt sagen, im Vergleich zu anderen Regionen, was ich immer so mitbekomme, ist es in Ulm wirklich ganz gut gelungen, dass die einzelnen Initiativen miteinander am gleichen Strang ziehen.
Ja. Ist das Thema, was ich angesprochen habe mit Akzente Plus, auch irgendwie bei euch im Kontext verankert? Gibt es da auch eine Kooperation oder irgendwie einen Gedankenaustausch auch?
Genau, habe ich übrigens vergessen. Lokale Agenda ist natürlich auch Mitglied im Ulmer Netz. Ja. Und die Zusammenarbeit ist da auch wirklich auf allen Ebenen jetzt da. Auch ich habe jetzt, muss ich sagen, im letzten Jahr auf so vielen verschiedenen Ebenen Anknüpfungspunkte gehabt mit der lokalen Agenda, denn wir wollen ja alle das Gleiche. Wir haben andere Schwerpunkte oder vielleicht auch mal andere Möglichkeiten, aber wir wollen alle das Gleiche und da geht es auch gar nicht drum, das ist ja nie eine Konkurrenz von wegen, das ist mein Gebiet und das ist dein Gebiet, sondern wir haben erkannt zum Glück, dass wir alle nur, wenn wir gemeinsam dafür eintreten, auch das erreichen können. Und Akzente ist mehr als ein Anknüpfungspunkt, ja. Mhm.
Lieferkettengesetz, da wollten wir jetzt drauf eingehen. Ja, dann erzählen wir doch mal oder berichte doch mal dazu, was du berichten möchtest.
Ja, also es ist mir tatsächlich ein Anliegen und da das heute mit dem Datum ganz gut gepasst hat, es wäre heute wirklich die erste Lesung im Bundestag zum Gesetzesentwurf für das Lieferkettengesetz und das hätte heute um 11.30 Uhr stattfinden sollen, aber aufgrund aktueller anderer Gesetzesentwürfe musste das leider jetzt erstmal verschoben werden. Ich weiß nicht, ob es heute Nachmittag stattgefunden hat, aber das habe ich jetzt zum Anlass genommen zu sagen, das wäre wirklich gut, vielleicht darüber auch nochmal zu informieren, denn es gab letztes Jahr schon einige Initiativen zu diesem Lieferkettengesetz. Wir haben auch hier in Ulm, wir haben ja vorher über das Ulmer Netz gesprochen, Mahnwachen organisiert, eben Corona-konforme Formate, um trotzdem auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Und da haben wir auch eine Mahnwache zum Lieferkettengesetz veranstaltet. Und jetzt könnte man sagen, na gut, jetzt ist ja das Gesetz ja, im Bundestag und wird besprochen und dann verabschiedet und dann in den Bundesrat und so weiter, dann ist ja alles gut. Leider ist es so nicht, denn dieses Lieferkettengesetz wurde verhandelt. Also es gab verschiedene Ministerien, das Wirtschaftsministerium hat dann sich eingeklinkt, es gab das Sozialministerium und Arbeitsministerium und von daher gibt es ja auch immer wieder Punkte, die heiß diskutiert werden. Es gibt viel Lobbyarbeit und letztendlich ist es jetzt ein Gesetzesentwurf, der leicht bis stark verwässert ist. Und es gibt viele Bemerkungen dazu von verschiedensten Initiativen, aber auch von Unternehmen. Denn es ist ja ganz wichtig, dieses Lieferkettengesetz, da kommen wir vielleicht mal dazu, um was geht's da eigentlich? Es geht darum, dass entlang der Produktionskette, also Produkte und Waren, egal wie groß, wie klein, haben ja eine Produktionskette und die ist in der Tat oft sehr lang und auch, wie man jetzt auch in der Corona-Krise gesehen hatte, ja sehr global. Und entlang dieser Kette geht es auch darum, dass verschiedene Rechte eingehalten werden. Und wir reden jetzt zum Beispiel auch von Menschenrechten. Es gibt aber auch Themen wie Umweltschutz und so weiter. Und diese Rechte, die eingehalten werden sollen, die sollen anhand eines Gesetzes, eben das Lieferkettengesetz, verpflichtend werden. Und es ist ganz wichtig, dieses Wort verpflichtend, weil davor, es gab jetzt auch schon freiwillige Bekenntnisse von Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die machen das schon seit Jahren, vor allem die, die im fairen Handel tätig sind. Die achten auf gute Arbeitsbedingungen, gerechten Lohn, keine Menschenrechtsverletzungen und. Aber das ist ja letztendlich auch eine Wettbewerbsverzerrung und es gibt viele Unternehmen, die auch sagen, wir möchten, dass die gleichen Bedingungen für alle herrschen. Also von Unternehmensseite gibt es eben auch sehr viel Befürworter für dieses Lieferkettengesetz und eben auch für eine Verschärfung des Lieferkettengesetzes.
Seit wann wird denn das Thema schon diskutiert? Also der Begriff ist schon, glaube ich, eine ganze Weile, also mindestens ein, zwei, ich denke fast zwei Jahre irgendwo schon irgendwo, hier so in der Diskussion. Das ist schon, ja, also bis es jetzt eben zur Lesung im Bundestag gekommen ist, eine ganze Weile, glaube ich, irgendwo schon in Arbeit oder
ja,
in Planung,
oder? Ja, das ist es. Und eigentlich auch Thema aufgrund einer sehr traurigen Angelegenheit, die sich auch jährt. Also wir haben heute den 22. April und morgen ist der 23. Und dann jährt sich zum 8. Mal das Unglück in Rana Plaza. Das war die Textilfabrik, die in Bangladesch gebrannt hatte. Da erinnern sich vielleicht noch einige dran. Grausame Bilder und über 1000 Menschen sind gestorben. Und ein Grund dafür waren eben auch sehr schlechte Arbeitsbedingungen und Menschenrechtsverletzungen. Und die haben sich dann auch darin quasi geäußert. Und dann hat man gesehen, Menschenskinder, da muss man wirklich was machen. Es gab ja auch die Firmen, die unter anderem die Firma, die damals mitverantwortlich war, weil sie dort hat produzieren lassen, ist jetzt auch bei denen dabei, die eine Befürwortung des Lieferkettengesetzes sehen. Also das hat durchaus Auswirkungen gehabt. Aber es war ein langer Weg. Es gab dann immer wieder so kleine Schritte, dass man für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen gekämpft hat, dass es, wie gesagt, Selbstverpflichtungen einzelner Unternehmen gab. Aber solange diese Verpflichtung nicht durch Gesetze festgeschrieben wird, hat man gemerkt, wird sich nichts ändern. Grundlegend. Und deswegen war es dann auch aufgrund von sehr viel zivilgesellschaftlichen Engagements möglich, dass dieser Gesetzesentwurf überhaupt in dieser Form so vorgelegt wurde. Denn da haben sich unglaublich viele Menschen sehr engagiert. Es gab letztes Jahr eine Riesenaktion, also immer wieder Aktionen auch vom Bundestag. Es wurden die Mitglieder des Bundestages, also auch hier in der Region, von sämtlichen Privatpersonen oder NGOs angeschrieben. Denn man hat ja sehr wohl eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also es ist immer wieder möglich, die Bundestagsabgeordneten anzuschreiben. Und da gab es tolle vorgefertigte Briefe, E-Mails, sodass das wirklich relativ leicht auch war. Und letztes Jahr wurden über 220.000 Unterschriften für das Lieferkettengesetz eingereicht oder überreicht.
Also bundesweit jetzt in der gesamten Addition.
Genau, es könnten natürlich mehr sein, das wäre toll, weil, was ich eben ganz wichtig finde, das geht uns ja alle an, also da können wir jetzt wirklich nicht die Augen verschließen, denn jedes einzelne Produkt, das wir konsumieren oder was wir kaufen, was wir für uns vielleicht auch mit einem einigermaßen guten Gewissen einkaufen, muss aber letztendlich in der Lieferkette bis auf den Ursprung hin untersucht werden.
Ja, wie wäre denn, also heute wäre Beratung angesagt, wir wissen wie gesagt nicht genau, ob es heute noch dazu kommt oder gekommen ist, wie wäre denn dann der weitere gesetzgeberische, der Weg, der Vorgang oder anders gefragt, wann wäre damit zu rechnen, dass es dann eine Beschlusslage gibt, wo dann hinterher letztendlich auch eine Niederschrift irgendwo im Gesetz dann erfolgt und es damit anwendbar ist, also wie wäre da der weitere geplante Gang der Dinge?
Also jetzt geht es in dieser Lesung darum, dass die einzelnen Paragraphen, Absätze und so weiter diskutiert werden. Und es besteht eben noch die Möglichkeit, da Änderungen vorzunehmen. Und das ist jetzt auch, warum sich viele nochmal engagiert haben und darum gebeten haben, zumindest einige Punkte, die eben sehr kritisch betrachtet werden, noch zu überarbeiten. Also diese Möglichkeit besteht und darauf hoffen wir. Und da geht es auch darum, dass man jetzt einfach versucht hat, zum Beispiel die Unternehmensgrößen nicht so weit zu fassen, dass sehr viele Unternehmen betroffen sind, sondern jetzt hat man eine Unternehmensgröße von 6.000 und größer Mitarbeitende eingelassen in das Gesetz. Es gibt aber eben den Punkt, dass die Unternehmensgrößen natürlich auch darunter betroffen sind und auch, und das muss man auch sagen, gerne daran mitarbeiten möchten. Dann ist es so, dass die Lieferkette bis jetzt nur in der ersten Reihe oder das erste Kettenglied quasi berücksichtigt wird. Es ist aber so, dass vor allem in den tiefer liegenden Ketten, also wenn wir jetzt, ich sage Kette, kann man auch mit Schritten, die Schritte weiter zurück, wenn wir die verfolgen, je tiefer oder je weiter wir zurückgehen, umso schwerwiegender werden eigentlich die Menschenrechtsverletzungen. Also wenn wir jetzt nur bei der letzten Lieferkette, bei dem letzten Glied beginnen, dann ist das tatsächlich nur an der Oberfläche gekratzt. Das ist auch ein Punkt. Und was ganz kritisch ist, ist, es war möglich oder in dem ursprünglichen Gesetzesentwurf sollte das Recht der einzelnen betroffenen Menschen im Ursprungsland, also zum Beispiel jetzt, wenn wir von Bangladesch sprechen, dass es tatsächlich möglich ist, dass hier vor Ort in Deutschland dann auch geklagt werden kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dieser wurde nicht so umgesetzt, sondern momentan ist es nur möglich, dass Betroffene im Schadensfall nicht selbst klagen können, sondern nur über eine deutsche NGO. Oder also Nichtregierungsorganisation, die das vertreten kann. Das ist schon mal ein Anfang, aber es ist eben nicht möglich, dass die Betroffenen selbst hier vor dem deutschen Gericht ihr Recht einklagen können. Mhm. Und das wären jetzt so drei Punkte, von denen viele, die sich auch ausgiebig mit dem Gesetz beschäftigt haben, unter anderem eben auch Unternehmen, sagen, das müsste noch nachgebessert werden. Und wenn man das jetzt betrachtet, auch im internationalen Kontext, denn wir sind da gar nicht so die Vorreiter in Deutschland. International gibt es schon ganz andere Regelungen, OECD zum Beispiel. Das ist ein Teil, also da sind wir mit unserem deutschen Recht und diesem Gesetz nicht wirklich vergleichbar, sondern eher wirklich schlechter in der Ausführung. Und es wird bald in der EU eine Gesetzesvorlage verabschiedet werden, die auch anders greift. Also wir befinden uns da wirklich am untersten Level mit diesem Entwurf.
Ja, und das, was dann in Europa definiert, das ist dann noch allgemeiner und wir müssen dann irgendwie eine nationale irgendwie Interpretation dann irgendwie tätigen oder wie ist das dann, wie spielen dann Europarecht und deutsches Recht oder wie spielt es dann alles miteinander? Das muss ja irgendwie auch miteinander harmonieren.
Ja, das wird noch spannend werden, weil das europäische, also deswegen hat Deutschland jetzt mit diesem Gesetzesentwurf auch eine Signalwirkung. Also das ist ganz wichtig, dass wir hier auch sagen, das ist ja auch die Verantwortung momentan, wirklich zu sagen, das ist der Weg, den wir gehen und dann wird in der EU auch in diese Richtung weiter gearbeitet.
Aber wir sind momentan in Deutschland so ein bisschen auch die Vorreiter oder die Antreiber und andere Länder, ich weiß nicht, wie es aussieht, England, Frankreich.
Ja, die sind tatsächlich weiter.
Die sind weiter,
ja,
doch.
Ah, das ist wirklich, nicht erstaunlich, sondern da haben wir, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung auch jetzt von unseren Entwicklungen hier, denn es ist so, dass wirklich zum Beispiel in Frankreich da ein Gesetzesentwurf ganz anders schon lange greift und die eben auch sehr auf die Menschenrechtsaspekte geachtet haben.
Oh ja, also sind wir auf jeden Fall gut dabei, aber es gibt andere, die noch ein bisschen weiter vorangeschritten sind. Und da können wir auch ein bisschen mit irgendwo abschauen. Wie ist denn das andererseits auch außerhalb von Europa? Ich meine, diese Probleme wir haben Bangladesch angesprochen, diesen furchtbaren Bedingungen und den Menschen zu miserabelster Bezahlung unter miesesten Konditionen arbeiten müssen. Ich meine, wir haben große andere Märkte, ich denke mal jetzt zum Beispiel USA. Kennen die solche Gedanken oder solche Sachen oder solche Ansätze auch? Oder ist das nur ein europäisches Thema oder was verstärkt in Europa ist? Oder wird zum Beispiel in der anderen westlichen Welt, ich denke zum Beispiel gerade in den USA, auch sowas dann erwogen, verfolgt? Weil die sind ja auch einfach ein großer Markt. Und ich meine, wenn jetzt die einen wenn die mitziehen würden, würde man wahrscheinlich global mehr irgendwo erreichen, als wenn jetzt vielleicht nur die Europäer mit einem Teil irgendwo der Abnahme von Ware irgendwo sich beteiligen. Und ja, aber wie gesagt, andere, die sich vielleicht nicht beteiligen an der Stelle, dann sagen, nö, wir kümmern uns nicht und lassen irgendwo weiter billig produzieren. Und damit ist der Sache auch nur zur Hälfte vielleicht oder nur ansatzweise geholfen.
Ja, also der globale Aspekt, also das ist natürlich sehr wichtig, dass das überall umgesetzt wird. Irgendwann muss ja irgendwo der Anfang gemacht werden. Aber es ist so, dass die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte das auch schon ganz klar den Unternehmen als Verantwortung zuschreiben und sagen, Menschenrechte in Geschäftsbeziehungen, in Geschäftsgebaren ist ganz wichtig und innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette auch zu beachten. Da gibt es schon einige Bereiche. Letztendlich ist es so, dass uns das Gesetz, was wir hier jetzt in Deutschland auch initialisieren wollen, ist ja auch bindend für Konzerne, die in Deutschland Geschäftsbeziehungen haben.
Ja.
Das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt.
Das heißt, du hast die UN erwähnt, es ist schon auch ein Thema, was globale Betrachtung und globale Präsenz irgendwo hat. Und insofern nicht nur, weil ich Europa nachgefragt habe, nicht nur in Europa, sondern es geht schon deutlich über den Horizont hinaus und damit ist es auch breiter angesiedelt sozusagen.
Genau. Und wir haben halt hier innerhalb unserer politischen Landschaft die Möglichkeiten, da auch einen Druck mit aufzubauen, gesellschaftlichen Druck, dass diese Gesetze, die verabschiedet werden, dann auch die Wirkung erzielen, die wir uns wünschen.
Weil du es gerade sagst, jetzt reden wir natürlich über die Institutionen, auch über die Gesetze. Jetzt wird der eine oder andere sagen, jawohl, ich würde das gerne unterstützen. Wie kann jetzt ganz praktisch der Hörer, der jetzt zuhört, auch vielleicht im Sinne dessen, was das Lieferkettengesetz sich als Thema irgendwo oder hat, oder ja, was kann der Einzelne dazu beitragen, das unterstützen, das irgendwie leben, tun? Gibt es da irgendwas, was man dem Hörer auch sagen kann? Ihr könnt das Thema unterstützen, ihr könnt euch durch ein bestimmtes Kaufverhalten irgendwo unterstützend irgendwo beteiligen oder was sagen wir dem Hörer?
Ach, da können wir viel sagen. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass das eben nichts Abgehobenes ist. Das eine ist ein Gesetz, das auch noch sehr ein kleiner Zungenbrecher ist mit Lieferkettengesetz. Aber das hat ja wirklich konkrete Auswirkungen und jede und jeder von uns kann dafür einen Beitrag leisten. Ich habe vorher schon den fairen Handel angesprochen. Da werden wird die Wertschöpfungskette und die Menschenrechte und die Bereiche, die wir hier im Lieferkettengesetz als wichtig erachten, immer schon beachtet und zwar eben auf freiwilliger Basis. Und da kann man sagen, es gibt in Ulm zum Glück, wie gesagt, den Ulmer Weltladen schon sehr, sehr lange, der nicht nur Lebensmittel, sondern auch nachhaltige Mode anbietet. Das finde ich eben auch einen ganz wichtigen Aspekt, denn an der Lieferkette kann man genau sehen, dass zum Beispiel dieses Fast Fashion, also die schnelle Mode, die Wegwerfmode und die nachhaltige, die Fair Fashion, ganz konkrete Auswirkungen haben. Also ich kann mir natürlich ein sehr günstiges T-Shirt kaufen, Muss mir aber darüber im Klaren sein, dass das nur deswegen so günstig ist, weil Menschenrechte, Arbeitsrechte und auch Umweltthemen absolut nicht berücksichtigt wurden. Umgekehrt kann ich sagen, ich kann mir eine nachhaltige Modelabel aussuchen, die inzwischen auch sehr modern und in sind. Also das ist ja auch eine schöne Sache, dass das inzwischen immer mehr Menschen auch wichtig wird. Es geht aber auch darum, zu überlegen, brauche ich die Dinge wirklich? Also das eine ist der Konsum und das andere ist natürlich auch zu überlegen, was brauche ich wirklich. Wenn ich mich entscheide, Dinge zu kaufen, dann überlege ich mir doch im Idealfall, wie sind diese Produkte entstanden? Auf wessen Kosten? Sind die fair produziert worden? Sind die fair ins Land gekommen? Werden die auch fair verkauft? Wie gesagt, im Weltladen kann ich das ganz, ganz sicher sehen. Es gibt inzwischen in Supermarktketten auch schon faire Produkte. Muss ich mir aber trotzdem immer noch darüber im Klaren sein, dass die Produktionsbedingungen oder die Verhandlungsstrategien von Konzernen anders sind als eben im fairen Handel. Es gibt auch Organisationen wie Oxfam, die Secondhand-Mode verkaufen und mit dem Erlös Projekte finanzieren. Das sind auch Dinge, die ich mit meinem Konsum positiv gestalten kann. Also darüber kann ich mir sehr wohl Gedanken machen. Und dann kommen wir zu ganz vielen anderen Produkten, die meinen Alltag bestimmen. Ich finde das immer ganz interessant, dass wenn man sich näher mit beschäftigt, also zum Beispiel auch, woher kommt meine Jeans und wie wurde die dort im Produktionsland schon behandelt, wie viele Menschen sind vielleicht dadurch krank geworden, weil sie Chemieprodukte ohne Schutzkleidung verwendet haben, damit meine Jeans besonders behandelt wurde und gebleicht ist und wie lange dauert es und welche Steps nimmt es, bis das hier verkauft wird mit teuren Gewinnmargen. Und uns muss einfach klar sein, dass gerade im Bereich Kleidung, da gab es ja eine wahnsinnige Veränderung, was das Preisthema angeht. Also das war ja noch vor einigen Jahrzehnten ganz anders. Ich schaue uns beide an. Früher konnte man kein T-Shirt für 3,95 Euro kaufen und das hatte auch einen ganz guten Grund dafür. Und warum ich jetzt auf dem Thema Mode so ein bisschen drauf rumreite, ist, es gibt etwas, das heißt die Fashion Revolution Week und das ist auch so eine Bewegung, die sich daraus entwickelt hat, dass eben gerade in der Textilbranche sehr viel Missbrauch und sehr viele Menschenrechtsverletzungen stattgefunden haben. Und es gibt eine Woche jetzt, in der viele Initiativen und ehrenamtlich Engagierte darauf aufmerksam machen, dass es ganz viele Alternativen gibt, die uns ermöglichen, mit einem guten Gewissen auch Mode zu konsumieren.
Das heißt, die Antwort auf die Frage, die ich vorher so gestellt habe, was können die einzelnen Hörer tun, ist einmal sich informieren, das, was sie vielleicht bisher unbedacht gekauft haben, hinterfragen und vor allem dann, wenn es 3 oder 5 Euro kostet und einfach nach Billigstware ausschaut oder auch Billigstware ist, das dann lieber beiseite legen, nicht kaufen, sondern die Sachen kaufen, die irgendwo, ja, vielleicht an Label oder so erkennbar auch irgendwo eben dann und dann Fairtrade irgendwo fahren.
Ja, es gibt viele, also man kann immer sagen, es gibt ja so ein Label-Dschungel inzwischen auch leider. Aber da gibt es eben auch ganz gute Führer, kleine Heftchen oder auch Apps inzwischen, die man nutzen kann, um zu sehen, ist das jetzt wirklich auch ein verlässliches Label, gerade im fairen Handel, ist das gut möglich. Da kann man auch im Ulmer Weltladen einfach mal nachfragen oder auf Webseiten schauen. Es gibt was ich ganz spannend finde, eben auch den Punkt, dass wir hier sagen, wenn wir achtsam durchs Leben gehen, das finde ich so eine Lebenseinstellung eigentlich. Das hat gar nichts mehr mit Konsumieren zu tun, sondern einfach mal überlegen, was mache ich da eigentlich gerade? Und das ist in unserer schnelllebigen Welt natürlich nicht mehr ganz so präsent, aber ich denke, wenn wir da anfangen und uns einfach noch mal kurz überlegen, was mache ich da gerade und warum mache ich das, dann ist das schon mal der erste Ansatz. Ja. Aber, und das muss ich wirklich sagen, warum ich auch das Lieferkettengesetz wichtig finde, wir dürfen die Verantwortung ja nicht nur bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern sehen. Also klar kann ich dadurch, indem ich etwas fair produziertes konsumiere, ein Zeichen setzen. Und da wird auch oft mit den Füßen abgestimmt. Also Konsumentinnen und Konsumenten haben das sehr wohl in der Hand, ja, was sie kaufen und welche Marken und Produkte und Labels unterstützt werden. Aber es müssen gesetzliche Bedingungen geschaffen werden, denn es ist ja eigentlich schon traurig, zum Beispiel auch Thema Kaffee, Schokolade. Ne? Es ist ja traurig, dass ich als Konsumentin oder als Verbraucherin entscheiden kann überhaupt, ob ich was fair gehandeltes, also das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, ob ich was fair gehandeltes kaufen möchte oder fair produziertes oder ob ich etwas nicht fair, unfair produziertes kaufen möchte. Also wenn man sich diese Frage stellt, dann sollte doch die Antwort ganz klar sein.
Und ja, wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda. Viertelstunde haben wir auf jeden Fall. Simone, dann sprechen wir doch gleich an der Stelle weiter. Knüpfen wir an. Ich weiß nicht, willst du schon gleich über die Nachhaltigkeit referieren oder noch ein bisschen anknüpfen zu dem, was wir gesprochen
genau.
haben?
Wehe, wenn sie losgelassen. Ich fand dein Stichwort Agenda ganz gut, denn da können wir doch gleich anknüpfen. Es gibt Nachhaltigkeitsziele, da haben wir schon darüber gesprochen. Und diese Nachhaltigkeitsziele sind manchmal gar nicht so bekannt, wie wir uns das wünschen würden. Deswegen habe ich mir gedacht, erzähle ich ein bisschen was dazu. Zum einen, wie die entstanden sind. Zum anderen, was sind das für Ziele? Warum? Und wieder mal ganz wichtig, was kann ich damit anfangen? Was können wir hier vor Ort dann tun, wenn es solche globalen Nachhaltigkeitsziele gibt? Und dann vielleicht nur mal ganz kurz zurück in der Geschichte, nicht so weit. 2015 gab es eine große Verabschiedung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele von den Vereinten Nationen. Und da haben ganz viele Beteiligte daran mitgearbeitet, also auch unter anderem NGOs und Regierungen und Unternehmen und. Also ganz viele verschiedene Gremien haben da zusammen versucht, etwas auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und das ist so der ganze Titel eigentlich, um eine Transformation unserer Welt zu erreichen. Und da sind verschiedene Komponenten wichtig dabei und deswegen sind es 17 Ziele geworden, also einfach zufälligerweise 17. Mhm. Die werden auch oft mit SDGs abgekürzt. Das steht dann für Sustainable Development Goals, also auf Englisch einfach die Nachhaltigkeitsziele. Und die haben das Ziel, bis 2030, also von 2015 an, 15 Jahre, jetzt noch 9, diese 17 Themenbereiche voranzubringen. Und überall, also das sind wirklich globale Ziele. Und da haben sich alle darauf verständigt. Also in den Bereichen Politik und in Gesellschaft und jeder Einzelne und jede Einzelne. Und diese 17 Ziele haben dann nochmal so kleine Unterziele, sind aber letztendlich einfach zusammenzufassen unter dem Thema nachhaltige Entwicklung und das dann in Bereichen Ökologie, Wirtschaft, Sozial, Politik, Menschenrechte, Frieden, internationale Zusammenarbeit, Armutsbekämpfung, Umweltschutz und dann auch Abhängigkeiten der Ziele voneinander. Und das ist ganz wichtig, wenn man sich die Ziele mal anschaut. Da habe ich mir jetzt gedacht, sage ich einfach mal so, wie das Ganze sich aufbaut. Denn das sind 17 Ziele, die dafür sorgen sollen, dass wir ein gutes Leben haben, und zwar alle, weltweit, Menschenrechte geachtet werden, wir eine nachhaltige Entwicklung fördern, die Transformation der Weltgesellschaft voranbringen, und das Ganze ist jetzt aufgeteilt in diese verschiedenen Bereiche und die Abhängigkeiten sind klar, das wird ganz deutlich, da diskutiert man auch heute noch drüber und ich finde es ganz wichtig, dass wir sehen, das ist nichts Statisches, also wir haben jetzt zwar diese 17 Nachhaltigkeitsziele, aber wir müssen da uns ständig auch dran reiben und diskutieren darüber. Zum Beispiel fangen wir an, was als Nummer 1 gesetzt wurde, ist keine Armut. Das heißt, Armut in all ihren Formen und überall beenden. Und allein wenn man das jetzt schon so hört, wird einem klar, dass das doch eine ganz umfassende Sache ist. Das heißt, das ist ja nicht getan damit, dass wir sagen, wir wollen die Armut beenden, sondern die hat eben tatsächlich ja ihre Ursprünge und ihren auch Auswirkungen aufgrund von bestimmten Bedingungen, die wir weltweit haben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dieses Thema weltweit angehen, aber auch, und jetzt kommen wir zu dem Bereich, was kann ich dann hier tun, eben auch schauen, was können wir hier in unserer Kommune tun? Und da finde ich das eben sehr gut, dass wir mit einzelnen Initiativen zusammenarbeiten, auch mit der Kommune. Es gibt ja auch die lokale Agenda 21, die eben auch die 17 Nachhaltigkeitsziele hier umsetzen möchte mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen und Partnern. Und alle, die sich engagieren, finden sich letztendlich auch irgendwo in diesen Bereichen wieder. Ich kann noch zwei, drei andere einfach mal aufzählen, damit wir sehen, das ist wirklich breit gestreut. Also es geht dann auch wirklich von Bildung und Geschlechtergleichheit über bezahlbare und saubere Energie, Menschenrechte, klar, nachhaltiger Konsum, nachhaltige Produktion, nachhaltige Städte und Gemeinden. Und jetzt möchte ich einen Part noch rausnehmen, das sind die Ungleichheiten in und zwischen Ländern. Es geht darum, diese zu verringern. Und das ist so mein Part ein bisschen auch mit meinem Eine-Welt-Thema ja, denn darum geht es ja auch, dass wir Entwicklungsprojekte haben in der Globalisierung. Wir haben Kolonialismus und Postkolonialismus immer noch, der begründet viele Ungleichheiten und ist auch heute noch vorhanden, auch manchmal im Bereich der Hilfe. Das ist ganz wichtig, dass wir da auch genauer hinschauen. Es gibt immer noch das Thema Schulden der Länder und Ungleichheiten wirtschaftlicher Art. Und da haben zum Beispiel jetzt wir als Regionalpromotorinnen und Promotoren in Baden-Württemberg gesagt, wir wollen da eine eigene Veranstaltungsreihe dazu anbieten und hatten im März, das war am 26. März, einen landesweiten Kompetenzworkshop. Der fand digital statt in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung. Und da ging es darum, globale Verantwortung lokal verorten. Das heißt, wie kann ich als einzelne Person, aber auch als Mitglied einer Initiative die Kommune aktiv mitgestalten? Denn wir haben bestimmte Einflussmöglichkeiten. Und in diesem Kompetenzworkshop, da waren fast 100 Teilnehmende landesweit dabei, auch viele aus Ulm. Und da ging es darum, dass wir die Kompetenzen aufbauen können, nämlich aufzeigen, was können wir denn als einzelne Bürgerinnen und Bürger und als Initiative an Einfluss nehmen? Wo ist Partizipation möglich, also hier in der Kommune oder im Land? Und welche Entscheidungsebenen jetzt lokal oder regional gibt es denn und wo können wir strukturell was mit verändern? Und das finde ich immer ganz wichtig aufzuzeigen. Es geht tatsächlich, also dazu ist Informationsarbeit notwendig, aber das sehe ich auch so als meinen Bereich. Deswegen freue ich mich, dass ich das auch mal hier so verkünden kann. Das ist für Menschen, die sich nicht so engagieren, gar nicht so klar. Und deswegen haben wir zum einen diesen Kompetenzworkshop angeboten, wollen jetzt auch noch Werkstattgespräche im Sommer hoffentlich dann auch in Präsenz anbieten. Da können wir uns zusammensetzen und genau diese Themen besprechen, nämlich wir haben ja über Ungleichheit gesprochen, die hat ja Auswirkungen überall, also sei es jetzt in der Klimagerechtigkeit, in der Ernährungsgerechtigkeit, ein ganz wichtiger Punkt. Was hat Ernährung mit dem ganzen Thema zu tun? Wenn wir aber mal anschauen, wo auf wessen Kosten und wo kommen unsere Produkte her? Was hat es mit der Landwirtschaft hier vor Ort zu tun? Dann kommen wir da ganz schnell an Punkte, die auch Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten aufzeigen. Und in Ulm gibt es da schon ganz viele Initiativen, die sich zu den einzelnen Themen auch treffen und beschäftigen und auch viel schon bewegt haben. Und wir möchten eben nochmal versuchen, dass sich die auch besser noch vernetzen können und auch, wie gesagt, Strukturen aufzeigen, wo man aktiv was verändern kann.
Ja, Simone, ein Jahr bist du jetzt ungefähr und ein bisschen länger dann auch schon in dieser Funktion. Was ist denn so in diesem einen Jahr so herausragendes oder wo du jetzt gerne zurückdenkst oder beziehungsweise irgendwie schon vielleicht erreicht worden oder was läuft aktuell gerade? Gibt es da so nach einem Jahr irgendeine Sache, wo du sagst, das war jetzt besonders toll, das habe ich schon geschafft oder das läuft gerade, das ist ein Schwerpunkt oder irgendwas, was da gerade noch so als kurzen Fazit irgendwie schon nennbar wäre?
Also ich habe mich sehr gefreut, dass trotz vieler digitaler Formate im Sommer letzten Jahres oder im Herbst, das war im September, eine Zeit möglich war, in der wir viele Präsenz Veranstaltungen anbieten konnten. Also ich kooperiere da ja auch immer mit dem Weltladen oder mit dem Ulmer Netz für eine andere Welt. Mhm. Wir haben eine Podiumsdiskussion mit den MdBs zum Lieferkettengesetz anbieten können im Gleis 44. Oh, das war super. Also trotz Corona konnten wir das anbieten. Natürlich mit allen Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen, wie es notwendig war. Es gab die Ulmer Friedenswochen. Wir konnten auch diese Veranstaltungen alle stattfinden lassen. Das war wirklich eine ganz tolle Sache. Auch zum Beispiel der Gerd Nicolai, der die GEPA damals gegründet hat, auch fairer Handel, war da in Ulm. Oder wir hatten bei der Kulturnacht gab es Möglichkeiten. Also das war so dieser September, der tatsächlich alles ermöglicht hat. Und leider mussten wir etwas absagen. Und das hoffe ich jetzt wirklich, wird dieses Jahr stattfinden. Denn wir werden auf jeden Fall im Oktober eine große Veranstaltung, 22. und 23.10. hier in Ulm haben, zum Thema Solidarität weiterdenken, Bausteine für eine Neugestaltung der Welt. In Kooperation mit DEAB und Ulmer Netz und ZEP und so weiter. Und da kommen Leute wie Katrin Hartmann, Ulrich Brandt, Thomas Gebauer und wir können Workshops anbieten, in denen eben Initiativen, Ehrenamtliche mit diesen Leuten diskutieren und neue Sichtweisen in diese Hilfearbeit bringen. Darüber freue ich mich sehr.
Ja. Gut, also auf jeden Fall wird sich einiges noch bewegen und alle, die jetzt irgendwie nochmal also an der Stelle Interesse haben, gesagt, können auf die Website schauen oder können sich, wenn sie sich engagieren wollen, auch direkt irgendwie melden in den einzelnen Gruppen und sich gegebenenfalls auch praktisch beteiligen, nehme ich an. Ne? Also wer da jetzt irgendwas sich engagieren möchte für irgendwie eine Welt, soll sich einfach entweder bei dir oder in den einzelnen Gruppen, die sich da arrangieren, dann auch melden.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Es macht auch wirklich Spaß insofern, weil man merkt, man kann ja was bewirken und das finde ich brauchen wir alle auch dieses Gefühl.
Mhm. Wunderbar. Ja, dann hoffe ich, dass wir irgendwo an der Stelle dem Thema auch wieder ein bisschen Schwung gegeben haben und wir den Hörern ein bisschen da was mit auf die Reise geben konnten oder zum Nachdenken auch ein bisschen angeregt haben. Simone, dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Wir heute in der Plattform eine Stunde über das Thema gesprochen haben. Fortsetzt uns sehr gerne jederzeit, wenn es Ihnen was Neues, Spannendes gibt. Für heute sind wir dann auch tatsächlich schon wieder durch mit der Plattform. Vielen Dank, dass du da warst. Mein Name ist Michael Trost, habe das heute moderiert und du darfst mal sagen, wer du warst, für die Hörer, die es noch nicht mitgekriegt haben. Nochmal kurz, du warst.
Ich bin hier heute gewesen, Simone Schliemann, eine Weltregionalpromotorin und bedanke mich bei Michael für das tolle Gespräch.
Ich bedanke mich, dass du da warst. Wir sagen Tschüss und 17 Uhr geht's mit WetchUp hier weiter.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.